Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Das flutscht ja. Grüß dich.
Ja, jetzt habe ich es gelernt. Jetzt habe ich es drauf. Ich grüße dich.
Die Leute freuen sich auf unseren Podcast. Ein paar Leute haben sich schon gemeldet bei dir, weil wir ja beim letzten Mal quasi geteased haben, was wir über was wir sprechen heute.
Genau, fieser Teaser war wieder am Anschlag und wir haben ja schon angedeutet, worum es heute geht.
Aber bevor wir dazu kommen, jetzt nochmal, wir zögern das hinaus so ein bisschen. Erstmal, mein Lieber, alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag.
Dankeschön.
Der hat ja Geburtstag gehabt.
Ja.
Ne?
Es war ganz, ganz schön. Und ich hatte den ganzen Tag Besuch. Ne, das geht ja auch nicht anders. Normalerweise ist immer eine dicke Party, Whisky, Weiber, Cha-Cha-Cha. Aber in dem Sinne haben wir das einfach so gemacht. Das war ein Kommen und Gehen. Und unser IM Heinrich, Nils Heinrich, war früh um 10:30 oder um 11 war der, stand er bei mir auf der Matte. Ich hatte zu ihm gesagt, ab 14 Uhr. Und er hatte es anders verstanden. Er hatte verstanden, bis 14 Uhr. So, und dann war der irgendwie um 11:30 bei mir. Und dann haben wir schon mal so langsam angefangen, uns um die alkoholischen Getränke zu kümmern.
Kann man ja an so einem Tag auch nicht früh genug machen. Ich habe dann zwischendurch angerufen und hörte im Hintergrund immer nur, wie Nils immer so dazwischen gequäkt hat.
Schlimm.
So.
Das war sehr lustig.
Was haben wir gesagt? Meckern können sie, die Ossis, zwischendurch.
Nein, es war sehr schön. Es war wirklich ein sehr schöner Tag. Schön. Es war ein sehr langer Tag, wie du dir sicher vorstellen kannst.
Natürlich.
Weil es war ein Kommen und Gehen und ich musste ja immer mittrinken. Und ich will jetzt wirklich keine Werbung für Alkohol machen, gar nicht. Und ich bin sonst wirklich auch nicht so ein Typ. Ich bin ja, ich trinke ja normalerweise immer nur heiße Milch mit Haut. Ne? Aber das ist eklig, oder?
Das ist eklig.
Heiße Milch mit Haut.
Guten Tag, ich hätte gerne eine heiße Milch mit Haut. Danke. Mit Pelle. Im Darm. Das war das Ekelhafte, als ich zum ersten Mal in Berlin eine Currywurst bestellt habe, mit oder ohne Darm. Ich so, was geht sie das denn an? Also das ist ja unverschämt hier. Was geht sie denn meine Ausscheidungen an hier? Das ist unmöglich. Das kommt wohl darauf an, wie ihr mir die Wurst bekommt, was?
Naja, mit jedenfalls. Aber es war ganz, ganz schön und also es ist ein wunderbarer Tag, obwohl wir ja beide wissen, also zumindest ich empfinde es immer so, und mein Sohn, 16 Jahre, mittlerweile auch großer Beatles-Fan, ich bin auch immer so ein bisschen traurig am 8.12., weil ja, und das hat sich dieses Jahr zum 40. Mal gejährt, der Todestag von John Lennon ist.
Das ist natürlich ein Schicksalstag, dafür kannst du ja nichts, aber ich glaube, wir haben auch schon mal gesprochen darüber, wie das war für dich, als du das dann erfahren hast an deinem Geburtstag, weil Lennon, kann ich mir vorstellen, auch in der DDR eine große Nummer war, also als großer, ich sag mal so, als großer Kapitalismuskritiker und das war durchaus bestimmt eine Nummer, oder?
Ja, und das hat mich einfach sehr... ich bin da 16 geworden, 8.12.1980 und dann, wir haben ja Tagesschau geguckt, wir haben ja Westfernsehen geguckt und ich war gerade in meiner heißen Beatles-Phase und weil mir mein Cousin Christian zwei C60-Kassetten gegeben hatte mit The Best of Beatles und ich habe das rund um die Uhr über viele, viele Monate gehört, weil es einfach nichts Besseres gab für mich und ich muss auch sagen, es gibt eigentlich auch nicht so viel, was besser ist als die großen 20, 30 Hits von den Beatles und das habe ich da eben rund um die Uhr gehört und dann kam die Nachricht und es war wirklich kein schöner Geburtstag, ich war wirklich am Boden zerstört, das war für mich ganz schlimm.
Das kann ich mir vorstellen, also für mich war dieser Tag halt auch, ich war 12, das war für mich auch so ein bisschen dann der Einstieg zu den Beatles überhaupt in die Einstieg auch in die 80er, Einstieg auch in Musik und ich habe erst viel später mich dann intensiver mit Beatles beschäftigt und ich glaube, als die Anthology dann rauskam und die ganzen Outtakes und dann schon und seitdem natürlich auch sehr, sehr intensiv, wobei ich immer diese ganze Frage, wer jetzt der bessere Beatle war, John oder Paul, beantworte ich ja immer eigentlich mit Ringo. Ne? Also nein, weil ich finde einfach, die waren zu viert und zu viert haben die einfach das Beste gemacht. Natürlich hat
du meinst, also mit Ringo meinst du the guy who played the drums.
Naja.
So wird er ja eigentlich immer offiziell genannt, was ich ziemlich gemein finde.
Nein, Ringo hat die Beatles ja komplettiert. Die wollten ihn ja haben unbedingt, weil er der beste Drummer war in Liverpool, in dieser ganzen Hamburg-Klitsche und so weiter. Und der war für die Beatles, genau wie Keith Moon für The Who, einfach unfassbar wichtig.
Ja.
Und das, er wird dann immer, weißt du, rehabilitiert und so, ja, und der Ticket to Ride und Rain und so, diese ganzen Sachen, die er dann gemacht hat, oder Come Together, diese Roles und er war nicht der Virtuoseste, aber er hat wirklich für die Songs einfach getrommelt.
Ja.
Einfach, er hat die Songs einfach perfektioniert. Ich muss nur sagen, nochmal auf Lennon zu kommen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn überbewertet finde, aber ich finde schon, mein Lieblingsbeatle ist immer Paul gewesen, ja. Einfach auch, weil er am zugänglichsten war. Und weil natürlich hat Paul McCartney ja auch unheimlich viel Mist gemacht, aber auch deswegen, weil er einfach viel länger lebt als Lennon. Er hat einfach viel mehr rausbringen können, einfach Tatsache. Und da waren natürlich gerade in den 80ern auch Sachen dabei, die nicht so toll waren.
Du, aber auch weil, ich meine, Obla di, Obla da ist auch eigentlich schrecklich, oder?
Oder? Ja, gut, aber das höre ich mir lieber an als Revolution Number 9, ganz ehrlich. Jetzt mal Hand aufs Herz.
Number 9.
Ich finde ja, dass das Solowerk von Lennon auch so ein bisschen, oh, also da sind einfach, weißt du, wenn es heißt, John Lennon ist heute vor 40 Jahren umgebaut oder hat heute seinen 80. Geburtstag, was spielen sie natürlich? Imagine. Ja. Und ich kann es nicht mehr hören. Ich finde, Imagine ist einfach so totgedudelt und auch, er hat auch Sachen gemacht, dann weißt du, dieses Jealous Guy und Woman, ich weiß, da stehen viele drauf, aber für mich ist das wirklich.
Nee, pass auf, den Vogel hat ja mein Sohn abgeschossen mit den Geburtstagsgeschenken, weil du gerade sagst mit den Soloplatten und so.
Ja.
Und mein Sohn kommt also um die Ecke und kommt mit einem großen Paket und ich konnte es schon erkennen, aha, das scheint wohl eine Schallplatte zu sein. Und ich habe an seinen Augen
Vinyl.
Ja, müssen wir Vinyl,
den Vinyl. Jüngeren Hörern erklären, Vinyl.
Ja, Vinyl. Und ich lese an seinen Augen ab, das muss Beatles sein. Und es sollte vielleicht, und wahrscheinlich auch John Lennon. Und dann sieht er die Angst in meinen Augen und ich glaube, das wirst du sehr gut verstehen. Und in meinen Augen stand, bitte schenk mir nicht Double Fantasy von John Lennon, das tu mir das bitte nicht an. Eine furchtbare Platte oder zumindest eine sehr durchwachsene Platte. Und mein Sohn liest diese Zeilen in meinen Augen und sagt, nein, Papi, alles ganz gut. Es ist nicht Double Fantasy. Und ich packe es aus und es war ein Best-of-Album, also Album, so nannte man Vinyl ja auch. Ein Album mit den Greatest Hits von John Lennon. Und da
das
war
Neue,
ich dann wieder,
das Remasterte?
Nee, das war so eine ganz normale eben Vinylscheibe. Jetzt nicht so diese Etepetete-Abteilung, was du immer haben musst. Nein, also wirklich eine sehr, sehr schöne. Und da war ich versöhnt und Papi, nee, Double Fantasy, nee, da reden wir mal lieber nicht drüber. Weil das ist.
Du, ich habe mir die Double Fantasy nochmal angehört, weil gerade ist ja auch im Rolling Stone ein großer Artikel über Lennon von dem wunderbaren Mike Brüggemeier, den ich ja sehr, sehr, sehr liebe.
Du hast mir ein Buch geschenkt zum Geburtstag von Mike Brüggemeier, Pop, eine Gebrauchsanweisung. Und ich habe da mal ein bisschen quer gelesen, da gibt es auch gibt's viele, viele tolle Sachen drin, unter anderem auch, wer ist der bessere Beatle? Paul oder John. Und das beantwortet er sehr, sehr klug. Und ich will das jetzt mit nicht George. Spoilern. Oder George. Ein tolles Buch. Mike Brüggemeier ist großartig.
Ganz großartig. Und er hat auch diesen Artikel geschrieben, diesen sehr langen über John Lennon. Jetzt neuer Rolling Stone, können wir sehr, sehr empfehlen. Ich habe mir die Double Fantasy auch dann neulich nochmal angehört.
Ja.
Weil ich kannte halt nur die, halt was man kennt, halt Just Like Starting Over, was ich toll finde. Und auch mein... Doch schon,
echt?
Finde ich cool. Ja, ich mag ich doch sehr. Und das ist so, da ist er einfach so, ich lehne mich jetzt zurück und da ist halt dieses Watching the Wheels.
Mhm.
Halt, ne?
Ja.
Und das finde ich halt so toll, weil das ist auch so ein Punkt in meinem Leben jetzt so, wo ich jetzt einfach auch Corona-bedingt sage, ich lehne mich jetzt einfach mal zurück und lass die anderen mal machen.
Watching the Wheels, ja.
Watching the Wheels.
Ja,
und alle
klug,
sagen, du bist doch verrückt, du musst doch viel ehrgeiziger. Ich sage, nein, ich habe das alles hinter mir, ich brauche das nicht mehr.
Ja.
Ich kann mich jetzt zurücklehnen und mein Leben genießen, was natürlich eine ganz große Tragik hat durch den Tod von Lennon dann, danach. Aber ich finde auch die Yoko Ono-Songs nicht so schlimm. Nicht so auf der Double Fantasy. Thomas, ich muss das relativieren, auf der Double Fantasy. Ich verstehe dieses Album, aber es ist kein... Also, weißt du, was bei mir ja der Punkt ist, um mal von John Lennon mal wegzukommen? Weißt du ja, wer an meinem Geburtstag gestorben ist?
Nee.
Bon Scott.
Ach Mann, das ist wahr.
Bon Scott. Ja, Bon Scott ist an meinem Geburtstag in London auf dem Rücksitz eines Taxis, sondern er ist hat im Wagen vom Freund gepennt und ist dort dann an seinem eigenen...
Erbrochenen,
wie man so sagt, verendet. Und das war an meinem Geburtstag.
Du musst allerdings natürlich nochmal den Nachgeborenen erklären, wer Bon Scott ist.
Bon Scott war der erste Sänger von AC/DC.
Genau, also der Typ, der Touch Too Much und Highway to Hell gesungen hat.
Highway to Hell und Girls Got the Rhythm und alles mögliche, TNT.
TNT, ja.
She's Got the Jack, also alles die Sachen, die Brian Johnson danach singen durfte, hat er auch gut gemacht. Hast du das neue AC/DC-Album
gehört? Ja, klasse. Läuft glatt durch, oder?
Ja, du, ich hätte es nicht gebraucht, ganz ehrlich. Also ich hätte mir jetzt gewünscht, schön, dass sie ihn noch können, aber ich hätte mir jetzt auch nach dem Tod von Malcolm Scott doch mehr so ein bluesigeres Album gewünscht.
Das kommt dann vielleicht noch.
Business as usual. Ja, ihr könnt das und ihr zitiert euch selber, aber es überrascht mich alles. Großen Dank und großen Gruß nochmal an alle, die unseren Weihnachtsohrwurm, muss man ja sagen.
Mehr Lametta
geteilt haben. Viral und überall. Er kommt ja doch sehr gut an, würde ich mal sagen. Und was wir auch sagen müssen, wenn ihr ihn teilen wollt, dann macht es bitte wirklich jetzt dieses Jahr, weil er ist wirklich für dieses Jahr auch geschrieben und produziert worden.
Ja, und wenn ihr das erst im Januar oder Februar macht, ist das zwar schön, aber zu spät.
Nee, aber auch für, man denkt ja, okay, das kann ich ja nächstes Jahr noch machen. Wir hoffen ja, dass dieser Titel nächstes Jahr nicht mehr aktuell ist.
Ja, ja.
Es geht ja wirklich um dieses Weihnachten. Es geht um Weihnachten 2020, um nichts anderes.
Ja.
Ne, deswegen tut ihr euch und uns einen Gefallen, wenn ihr den noch ein bisschen mehr teilt. Man kann ihn jetzt auch auf Spotify hören und auf
Stimmt. Es gibt
auf Apple Music.
Ja, überall. Also zum Glück, ich hatte so ein bisschen Hudelei mit meinem Distributor, mit denen ich normalerweise sehr gerne zusammenarbeite, und das tue ich auch, werde ich auch in Zukunft machen, aber die waren überlastet, Homeoffice, ich weiß nicht, es dauerte ewig, und der Plan war ja, dass er parallel zur Veröffentlichung als Video, dass man das auch gleich dann als Download und Stream, aber das gibt's jetzt überall in Stereo und, ach Leute, als Karaoke-Version.
Das ist ja auch schön. Erzähl mal was zur Karaoke-Version.
Ja, genau. Es gibt es als Karaoke-Version. Und wenn ihr könnt das, die Karaoke-Version könnt ihr euch auch auf YouTube angucken. Und da ist dann der Text auch in der Beschreibung. Und dann macht das ganz einfach. Singt mit euren Freunden mit. Und wenn ihr richtig cool seid, dann schickt uns einfach mal das Video oder ladet das hoch bei YouTube auf eigene Gefahr. Oder wie auch immer, das könnt ihr...
Oder bei TikTok oder was man
so macht. Ja, oder TikTok oder sowas, weil das macht natürlich noch mehr Spaß. Und dafür ist Karaoke natürlich da. Und das lässt sich gut singen. Das ist in einer netten Tonart, ne? Oder?
Ja.
Kann man gut singen.
Ja, es ist in einer Tonart, die auch wir singen konnten.
Wir beide singen konnten.
Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das hat, also wie gesagt, ihr tut uns einfach einen Gefallen, wenn ihr das noch ein bisschen mehr teilt und verbreitet und so. Ich habe jetzt neulich bei Facebook so ein bisschen gemotzt, weil das, ich weiß nicht, wie das da mit den Logarithmen oder den Algorithmen da so ist. Das wurde in meiner Ansicht, glaube ich, nur zweimal geteilt, und da war ich ein bisschen, habe ich mich so ein bisschen chauffiert, also echauffiert. Und habe gedacht, so, ich habe mich selber chauffiert. Das sagt Gary Streber. Ich habe mich chauffiert. Der setzt sich dann immer auf so eine Chauffeurmütze auf und fährt sich selber
durch die Gegend.
Und weil ich finde dieses Facebook auch mittlerweile auch ein bisschen, aber solange die Leute uns teilen, ist es auch völlig in Ordnung. Aber lass uns doch jetzt mal das riskieren.
Genau, wir haben es jetzt lange rausgezögert, und jetzt kommen wir zu dem Thema des heutigen Podcasts. Wir reden über Professor Dr. Augustus von Dusen, der Amateurkriminologe und
Kriminologe,
die Denkmaschine genannt, und Amateurkriminologe.
Amateurkriminologe. Du hast mich damals draufgebracht auf die Serie Professor von Dusen von Michael Koser.
Ja.
Der die Serie zunächst adaptiert hat und danach selber weitergeschrieben hat. Und hast du die damals schon in der DDR gehört?
Nein, ich habe das auch von einem Kollegen empfohlen bekommen. Also ich habe es in Leipzig gehört und konnte damit nicht so richtig was anfangen. Aber ich glaube, ich habe das so Anfang der 80er gehört. Da war ich 16, 17, 18. Da war ich mit Mädels irgendwie unterwegs oder habe Genesis gehört oder so. Da hatte ich wirklich ganz andere Sachen im Sinn, als mir Hörspiele anzuhören. Also noch nicht. Ja, gab dann eben so eine Phase, wo ich eben keine Hörspiele mehr gehört habe. Und dann kam Anfang der 90er mein lieber Freund Marcello Castronari um die Ecke von der Lonely Husband. Die waren ja am Anfang zu fünft und dann waren sie zu dritt. Und da war Marcello der Bassist in dieser Comedy-Band, die sehr, sehr lustig sind. Ein großer Hörspiel-Fan. Und der kam mit Professor Van Dusen und gab mir da so eine MP3, und da waren so ein paar Folgen drauf. Und ich war sofort Feuer und Flamme. Und viele, viele Jahre geisterten diese Folgen als wirklich unfassbar schlechte Kopien im Internet. bei Hörspielfans hin und her. Und zum Glück gibt es seit dem Jahre 2010 bei Highscore Music gibt's jetzt einige Folgen. Also nicht alle. Es gibt also insgesamt 79 Folgen. Es sind 77 Fälle. Also es gibt zwei Doppelfolgen dabei. Und bisher sind 24 Folgen erschienen, die gibt es als CD, aber eben auch als Download und als Stream. Also wenn ihr das jetzt hört, wenn wir jetzt über Van Dusen reden, könnt ihr danach gleich anfangen und die ersten 24 Folgen sofort euch anhören. Und nochmal ganz kurz zu Michael Koser und dem Autor. Der eigentliche Erfinder von Professor Dr. Augustus van Dusen war ein Franzose namens Jacques Futurel. Und Jacques Futurel hat 5 Fälle geschrieben über diese Denkmaschine und hat dann, als er wahrscheinlich schon, ja, er war schon dabei, den 6. Fall aufzuschreiben und betrat aber leider die Titanic und ist dann mit der Titanic weitergefahren und kam leider nicht wieder zurück. Deswegen,
er kam nicht sehr weit.
Also er das kam nicht sehr spoilern, weit.
Dann hat er dann noch Film Kate Winslet Titanic und Leonardo. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, am Ende sinkt das Schiff.
Genau. Und am Ende sinkt das Schiff. Nicht spoilern.
Bitte nicht spoilern. Und die Serie lief, um das kurz zu sagen, lief im RIAS,
glaube ja, ich, RIAS Berlin. Ja, heute Deutschlandfunk, genau. Deutschlandfunk heißt. Genau. Und von 1978 bis 99. Und ich habe so ein bisschen recherchiert für heute, damit die Van Dusen-Fans nicht enttäuscht und gelangweilt sind. Es war der selige, wunderbare Hans Rosenthal, ja. Dalli Dalli, der diese Folge mehr oder weniger gerettet hat. Michael Koser kam also mit den ersten 2 oder 3 Manuskripten um die Ecke und zeigte das der damaligen Redakteurin vom RIAS. Die sagte, ja, interessiert mich jetzt nicht so sehr, können wir ja mal ausprobieren. Und Hans Rosenthal, der damalige Intendant vom RIAS, war total begeistert und sagte, das machen wir, das gefällt mir, das ist klug, das ist witzig, das ist intelligent. So. Und dann sind sie also dran geblieben und haben das produziert, was auch ganz gut ankam, aber die Resonanz war doch nicht so groß, wie Michael Koser erhofft hat. Und dann ist Folgendes passiert. Und dann haben Michael Koser und Rainer Klute, der Regisseur, haben sich entschieden, Professor van Dusen in der 24. Folge sterben zu lassen. Und das sollte dann auch...
Die Erde hat ihn wieder.
Die Erde hat ihn wieder, heißt diese Folge, die übrigens jetzt vor ein paar Wochen bei Highscore Music rausgekommen ist. Und jetzt in 1-2 Wochen kommt die nächste Folge. Und dann passierte nämlich Folgendes. Dann ging ein Sturm der Entrüstung los. Denn was keiner wissen konnte, ist, dass das auf einmal Kult, oder beziehungsweise, dass das in den 2-3 Jahren, das war im Jahre 83, in den Jahren davor, absoluter Kult geworden ist. Das heißt, es gab ungefähr 500, 600 Beschwerdebriefe. Es gab richtig offizielle Beileidskarten. Es gab Anrufe beim RIAS, die teilweise wurden die Redakteure beschimpft, was sie sich wohl einfallen lassen könnten, dass sie sich nicht vorstellen können, was ihnen das bedeutet. Wir sitzen als Familie vorm Radioempfänger und hören uns also diese Folge an und das gehört zu unserem Leben dazu und wir haben das auf Kassette aufgenommen und wir lieben das und sie wollen das jetzt hier sterben lassen, was sie sich wohl einfallen lassen können. Und also Wut, Tränen, Verzweiflung, seitenlange Briefe und da merkten dann also Michael Koser und Rainer Klute, aha, wir haben das also doch nicht umsonst gemacht und haben dann weitergemacht.
Ja, das war ja auch eigentlich die einzige Möglichkeit, quasi in Kontakt zu treten mit Medienschaffenden einfach, ja. Zeiten bevor das Internet überhaupt denkbar war, ja. Technisch. Heute geht das natürlich, wenn irgendwo ein Hörspiel rauskommt oder wenn irgendwas rauskommt, was einem nicht gefällt, dann wird es sofort, kann man irgendwie Rezensionen und so weiter machen und da und hier rummotzen und so weiter. Aber das war halt damals wirklich auch wirklich, glaube ich, echt ein Novum, dass die Leute wirklich, ohne sich abzusprechen, dahingeschrieben haben.
Ja. Das gab es eben keine sozialen Medien und irgendwelche anderen Sachen, sondern das kam wirklich aus einem tiefen inneren Bedürfnis. Ich glaube auch nicht, dass in einem Mietshaus irgendwie 2, 3 Familien gemeinsam irgendwie Van Dusen gehört haben, sondern das war wirklich ein inneres Bedürfnis. Zu Zeiten von sozialen Medien hätten es wahrscheinlich nicht 500, 600 Briefe, dann wären es wahrscheinlich 60.000 oder 600.000 Briefe gewesen. Das hätte sich dann so hochgeschaukelt, aber das war einfach damals so. Und kurz nur für die Chronisten, also diese Folge wurde produziert, oder diese 79 Folgen wurden von 1978 bis 99 produziert, also wirklich dann noch spät hinein also nach der Wendezeit. Und es haben so gut wie alle mitgemacht an Sprechern. Das ist der Wahnsinn.
Wir müssen jetzt mal kurz noch eins sagen, bevor wir uns jetzt weiter da reinreden. Wir reden von der alten Serie, von der Original Van Dusen-Serie. Es gibt nämlich mittlerweile auch noch andere Van Dusens.
Ja.
Es gibt die neuen Fälle des Van Dusens, das von Professor Van Dusen. Das ist, glaube ich, eine rote Hülle.
Ja.
Ein rotes Cover. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wie du diese Folgen, hast du die am Anfang gehört?
Oder? Ja, ich habe mir die ersten 2, 3 Folgen angehört und war dann, ich bin zu verwöhnt durch die alten Folgen.
Vor allen Dingen auch durch die alten Stimmen. Es gab auch nochmal einen Versuch, das zu rebooten mit Martin Kessler als Professor Van Dusen, der Stimme von Nicolas Cage und Vin Diesel spricht das Intro für unseren Podcast und spricht für Streter Bender Streberch und spricht seit letzter Woche auch Boba Fett in Mandalorian. Also ein großartiger Typ, aber komplett fehlbesetzt für Van Dusen.
Ja.
Es hängt zusammen, es steht und fällt mit den Stimmen und das sind die Stimmen, mit denen wir groß geworden sind. Das sind Synchronsprecher aus Berlin. Es sind wirklich alle dabei, die man aus den Serien der 70er und 80er Jahre kennt, aus vielen Disney-Produktionen auch. Es ist vor allen Dingen natürlich ganz vorne Friedrich W. Bauschulte, der Sprecher von Karl Malden unter anderem.
Ja, absolut.
Und er hat
die Synchronstimme zum Beispiel auch Richard Attenborough in Jurassic Park.
Genau, er ist derjenige, der sagt, willkommen im Jurassic Park.
Genau. Und natürlich ich will nicht sagen seine berühmteste, aber was wahrscheinlich viele aus den 70er Jahren noch kennen, Herr Rossi sucht das Glück.
Signor Rossi, genau. Ja. Und ganz oft einfach in vielen Serien, Derrick und so weiter. Man muss einfach nur mal Friedrich W. Bauschulte mal eingeben. Und wenn ihr diese Stimme hört, das wird euch sofort warm ums Herz, wenn ihr so in unserem Alter so seid. Der andere ist Klaus Herm, ist sein Assistent. Und dann sprechen dann noch Jürgen Thormann spricht mit Edgar Ott, Arnold Marquis, irgendwann mal auch Christian Brückner. Gerd Dufner macht mit und also wirklich alle.
Und dann solche Legenden wie Lothar Blumhagen.
Lothar Blumhagen auf der Inselfolge ist ganz fantastisch.
Ja, das ist also großartig. Robinson,
Genau, Lothar Blumhagen, der Sprecher von Roger Moore in Die Zwei und ganz, ganz großartig. Also, und das ist einfach eine Serie, die nicht nur steht und fällt mit den Sprechern, aber es ist wirklich auch so fantastisch geschrieben. Van Dusen ist im Prinzip, wenn wir ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, nichts anderes als Sherlock Holmes und Dr. Watson. Und das wird auch thematisiert. Es gibt sogar eine Folge mit Sherlock Holmes.
Ja.
Und das ist natürlich dieser Klassiker, dass der berühmte, spleenige Detektiv, der auch nicht wirklich sozial kompatibel ist, genau wie Sherlock Holmes, ist auch Professor Van Dusen nicht wirklich, also nicht gesellschaftsfähig sozusagen. Und braucht dann seinen Assistenten, in dem Falle halt den Reporter
Hutchinson Hedge.
Hutchinson
Hedge vom Daily New Yorker.
Vom Daily New Yorker, der auch als Erzähler fungiert und das ganz wunderbar macht.
Ja.
Und das ist einfach dieses klassische Motiv, dass du auf der einen Seite jemanden hast, mit dem du überhaupt reden kannst. Das ist im Hörspiel ja total wichtig. Mhm. Es gibt ja dieses sehr oft parodierte auch, wenn jemand in einen Raum kommt und dann mit sich selber spricht, die Tür ist auf. Was liegt denn da? Und so, also was niemand in echt machen würde.
Ja.
Das kannst du natürlich vermeiden, indem du jemanden hast. Das ist so eine Device, eine literarische Device, die man benutzt, ein Handwerkszeug, dass du einfach einen Sidekick hast,
den
du ansprechen kannst.
Also rein inhaltlich für die Leute, die es, wie gesagt, nicht kennen, inhaltlich ist es so, es sind immer abgeschlossene Folgen. Ne? Also wie gesagt, es gibt 2 Doppelfolgen, die kommen aber eigentlich erst am Ende der Saga, wenn man so will. Aber es sind immer abgeschlossene Folgen und es sind so vertrackte Geschichten. Das heißt, der Professor Dr. Augustus Van Dusen ist ja, wie gesagt, Amateurkriminologe. Also er ist immer erbost, wenn man ihn Detektiv nennt.
Ja. Ja.
Und er rutscht dann eher mit seinem Assistenten Hutchinson Hedge in so einen Fall rein, weil eigentlich arbeitet er schon seit Jahren an der atomaren Strukturtheorie der Elemente und will eigentlich nicht gestört werden. Er ist ja Wissenschaftler, er ist immer schlecht gelaunt, er ist wahnsinnig arrogant und überheblich. Und dann gerät er durch Zufall nach Ägypten. Also diese ganze Serie geht um die ganze Welt, nach Frankreich und nach Afrika und nach in den wilden Westen und
nach Deutschland in Berlin. Das spielt halt um die Jahrhundertwende, ja. Also von 1800 noch was bis
1906.
Sechs, genau, ja. Und das ist dann die ganzen Preußen und dann wird halt auch chargiert. Ja, glaube, ich habe das richtig verstanden. Jawohl. Und das, ich glaube, und das Tolle ist bei den CDs, ja, dass es diese CDs gibt. Erstmal hat man das Ganze jetzt in einer wirklich wunderbaren Qualität.
Ja.
Und man hat auch dazu noch immer noch ein kleines Gespräch zwischen Michael Koser und dem Regisseur Rainer Klute, die dann so ein bisschen aus Nähkästchen plaudern.
Das ist ganz, ganz toll.
Das ist toll für
am
Fans.
Am Ende jedes Hörspiels sind dann noch so 5 oder 10 Minuten so ein kleines Interview beziehungsweise ein Gespräch, in dem sich der Regisseur und der Autor nochmal daran erinnern, wie die Produktion damals war, wie der Koser zu der Geschichte gekommen ist, die ganzen Begleitumstände. Das ist für Nerds und für Freunde, die es interessiert, ist das natürlich hochinteressant. Und es gab auch in dem Zusammenhang, das muss ich einfach nochmal erzählen, weil es auch in gewisser Weise tragisch ist, Anfang der Nullerjahre gab es von den Van Dusen-Fans, die es ja auch nach wie vor gibt, eine Sammelaktion für die 80. Folge. Das heißt, wir Van Dusen-Fans haben uns zusammengetan und haben Geld gesammelt für eine 80. Folge. Und Rainer Klute, der Regisseur, war so ein bisschen überfordert und wusste nicht so richtig, was er davon halten sollte und hüllte sich in Schweigen und sagte, ja, das ist nicht geplant und Herr Koser weiß auch nichts davon. Und dann kam die schlimme Nachricht, dass Friedrich W. Bauschulte verstorben ist. Genau. Und damit war natürlich das alles hinfällig. Und 1-2 Jahre später starb dann Klaus Herm, der Hutchinson Hedge Darsteller. Aber daran kann man sehr gut sehen, also wie stark die Van Dusen Fangemeinde war und eigentlich nach wie vor ist. Und was die alles auf die Beine gestellt haben. Und das ist schon erstaunlich für so eine Rundfunkproduktion, die ja eigentlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.
Ja, und wie gesagt, die Serie ist abgeschlossen, es wird keine mehr geben und die ganzen Versuche, das nochmal neu quasi zu reanimieren mit den neuen Abenteuern und mit so weiter, das ist einfach nett gemeint, aber ich finde, man muss lieber was Neues machen. Ich habe eine Serie gehört, die auch so ein bisschen im Sinne von Van Dusen ist. Also es ist eigentlich die Serie, wo jeder Hörspiel-Fan sagt, das ist der heilige Gral des deutschen Hörspiels. Also du hast mich damals draufgebracht auf die Sache. Bastian Pastewka hat mich damals auf Dicky Dick Dickens gebracht.
Ja, und auf das Paul ist Temple, auch großartig.
Die auch großartig sind, aber auch er sagt, also unterm Strich, ganz ehrlich, Van Dusen, das Tolle ist bei Van Dusen, du kannst sie halt immer und immer wieder hören, selbst wenn du weißt, was passiert. Selbst wenn du weißt, da kommt jetzt der Dreh mit dem, weißt du, und jetzt, wie kommt der aus der Zelle raus?
Die Dialoge sind wunderbar. Weil
es ist großartig und es die Stimmen, man kann es wirklich immer und immer wieder hören.
Ja, die Dialoge sind ganz wunderbar geschrieben, es sind herrliche Typen. Es gibt da natürlich immer so die Spezialität von Professor Van Dusen ist natürlich der geschlossene Raum. Ja, da gibt es Folge Nummer 2, das sicherste Gefängnis der Welt. Genau. Da sitzt er am Anfang mit einem Gefängnisdirektor beim Dinner. Und der sagte einfach, ich kann mich aus jedem Problem herausdenken, weil, und das ist das Oeuvre von Professor Van Dusen, 2 + 2 ergibt 4, immer und
überall. Das ist sein Mantra, sein Credo, das ist das, was jeder kennt.
Genau. Ja. Und da lacht er schallend und sagte, ich habe hier das beste Gefängnis aller Zeiten, das sicherste Gefängnis der Welt und ich werde sie einsperren für ein paar Tage und da wollen wir mal sehen, ob sie sich, ich werde mich herausdenken, sagt Professor Van Dusen. Mhm. Und er schafft es tatsächlich auf eine unfassbar kluge Art und Weise. Und das Hörspiel ist toll gemacht. Fantastische Schauspieler. Es ist eine Mischung aus Entertainment. Es ist klug. Du kriegst was über Menschen und über Historie mit. Es treten ja auch historische Figuren auf. Ne? Hast ja gerade gesagt, Sherlock Holmes. Oder es tritt
Dracula.
Dracula also tritt Figuren, auch.
Wie man so kennt. Ne?
Ja, ja.
Also auch fiktive Figuren aus der Literatur. Ich glaube, der erste Fall, der rausgekommen ist, eine Unze
Radium.
Radium mit, das ist mit Marie Curie, ne, oder?
Das ist, ja genau, und Otto Sander, wenn ich mich nicht irre sogar.
Genau, Marie Curie und Otto Sander, die beiden kannten sich ja auch von früher, vom Kindergarten. Ne, und ja, auch die Dracula-Folge ist ja auch.
Die Dracula-Folge ist sensationell.
Da geht es ja auch darum, wie kommt der aus dem Raum raus? Also ja, eigentlich so Escape Room-Geschichten.
Ja, er hat dann, es gibt dann auch wirklich so Folgen, der abgeschlossene Raum, und also abgeschlossener Raum ist ja zum Beispiel auch ein Schiff, ne? Also Räume, von denen du eigentlich nicht entkommen kannst. Und da gibt es diverse Folgen, die wirklich super sind. Sehr, sehr schön ist auch die Folge Nummer 5, Stirb schön mit Shakespeare.
Da, auch schön.
Ja, da macht dann unter anderem eben auch Arnold Marquis mit, die Synchronstimme von John Wayne. Und das sind, und Martin Hirte macht mit und Otto Sander und Peter Fitz und großartige Mimen, und das ist einfach ein Genuss, dem zuzuhören, weil es eben klug ist und weil es witzig ist und unterhaltsam daran, und gut produziert. Dann merkt
man, wie alt du bist, wenn du sagst Mimen.
Ja.
Entschuldigung, ja. Darfst du mich ansprechen, sie sind ein vorzüglicher Mime.
Ja, natürlich.
So in der Fußgängerzone, so diese, weißt du, so diese durch an der Wand lang
gehen. Ich habe das Wort ganz bewusst gewählt, weil ich einfach, das macht ja keiner mehr, das sagt ja auch keiner. Genauso wie das weltweite Netz oder wie dieser World Wide Web, ne? Das sagt ja auch keiner. Mensch mehr.
Ja, gucken Sie in meiner Internetadresse, sie geht so: http://// Oh, sag mal, bist du eigentlich damals auch Michael Kurser begegnet auf der Hörspiel oder war nur ich das?
Nee, ich bin ihm auch begegnet. Das war doch in Hamburg, ne?
Das war in Hamburg. 2009 gab es die Hörspiel, ja, also eine Hörspielmesse im Hühnerposten, direkt am Hauptbahnhof. Und dort waren wir beide. Du hast deine Märchenmäuse, ja, präsentiert mit zusammen mit dem wunderbaren Stefan Kaminski. Ja. Und alle liefen rum, Konrad Halver lief rum, Heike Dine Körting lief rum, und dann hatten wir Helmut Kraus, ich habe noch ein Foto gefunden mit mir und Helmut Kraus, und wir hatten, am Ende gab es ein großes gemeinsames Hörspiel und es gab auch einen Talk wer war denn da? Kalkofe war da, genau.
Kalkofe, genau.
Ich glaube, das war der Tag, wo ich Kalkofe, wo ich Konrad Halver Kalkofe vorgestellt habe, weil Kalkofe so ein Riesenfan von Mopsy Mops ist. Was ja auch total wahnsinnig ist, was Konrad ja damals produziert hatte. Und dann kam auf einmal dieser adrett gekleidete ältere Mann mit diesem Sonnenhut und seiner Frau kam er, und ich sage, sind Sie Michael Kosa? Und er so, ja, das bin ich.
Ja.
Und dann gibt's ein Foto und dann stehe ich neben ihm und sage so, 2 + 2 = 4. Und er sagt, wie aus der Kanone, immer und überall.
Hm.
Das war groß. Das posten wir auf unserer Facebook-Seite.
Oh ja, bitte.
Bild. Ich und Michael Kosa. Und das war natürlich toll, weil man merkt richtig, er kam rein und die ganzen die ganzen Oldschool-Hörspiel-Fans sind quasi vor Ehrfurcht quasi auf die Knie gegangen.
Ja.
Aber das war schon toll. Also da muss man wirklich sagen, und Michael Kurse hat auch noch eine andere tolle Serie gemacht, die du mir auch mal, glaube ich, mal vermittelt hast, und zwar Der letzte Detektiv.
Der letzte Detektiv, auch eine super Serie, 42 Folgen für den Bayerischen Rundfunk, und das ist also, ja, ich würde mal so sagen, so ein bisschen Blade Runner mäßig, also Science Fiction, und
spielt in der Zukunft, also jetzt, kann man sagen.
Kann man so sagen, ja. Und der hat einen Sidekick, das ist nicht Hutchinson Hedge, sondern das ist Sam, sein Computer, gesprochen von dem großartigen Per Augustinski.
In den Folgen ab Folge 3, glaube ich.
Ja,
in den
ersten
anderen 3 Folgen ist jemand anders. Aber der wunderbare Per Augustinski. Und das Ganze ist so ein bisschen, ja, ich will das nicht sagen, ja, vielleicht sogar ein bisschen Philipp K. Dick-mäßig, was du halt sagst, Blade Runner.
Ja.
Und das wirft halt einen Blick auf die Zukunft und auch schon visionär. Die Leute zahlen alle in einer Währung. Das sind die Euros.
Mhm,
ne?
Stimmt.
Das macht 17 Euros. Ne? Und das war in den 80er Jahren. Das war schon ziemlich weit,
fand ich. Ne? Es gibt noch eine andere Serie, und die gibt es aber offiziell nicht. Das heißt, ich mache jetzt mal was ganz Illegales. Guckt mal, ob er die irgendwo herkriegt, weil die wirklich toll ist. Und zwar, es gab eine Miniserie, die leider nach 8 Folgen wieder eingestampft wurde, auch vom Rias, wenn ich mich nicht verlesen habe, und zwar Cocktail für 2. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal gegeben habe, und zwar mit
Cornelius. Nee, ich weiß, wer mir das hat der wunderbare Monty Arnold mir mal erzählt.
Der ja auch eine so super Serie, und zwar mit Maren Kreumann und Cornelius Obonia, und beide sind so, es spielt in den 20er Jahren in Berlin, und beide sind Trickbetrüger und so sympathische Gauner, die sozusagen, so wie bei The Americans, bloß in nett. Und jedenfalls, das ist eine super Serie. Leider nach 8 Folgen eingestampft. Und das ist wieder mal, ich meine, die Besetzung ist toll. Und es, aber da, wie gesagt, bei Van Dusen ist es eben auch so, das macht einen Riesenspaß. Und um nochmal auf Van Dusen zurückzukommen, es gibt ein Land, was sie sich ausgedacht haben, mit dem sie immer wieder zu tun haben, also Hedge und Van Dusen, und zwar ist das Kravonien.
Ja.
Und das ist so ein merkwürdiges Land, ist so eine Mischung aus Bulgarien, Rumänien, Ungarn. Die haben auch einen eigenen König, haben auch eine eigene Sprache. Die sprechen natürlich Kravonisch. Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo sich dann die Schauspieler Kravonisch unterhalten. Also das, also ich will nicht sagen, es klingt wie Elbisch, aber es ist auch eine komplett ausgedachte Sprache. Und das spielt dann eben irgendwie in Kravonien, wo sie dann mit irgendwelchen Diktatoren und mit irgendwelchen schlimmen Typen zu tun haben. Und das macht einen unfassbaren Spaß. Und jede Folge geht zu 50, 55 Minuten. Und es gibt mittlerweile sogar Comics, wie ich mitgekriegt habe, von Gerd Pilcher.
Es gibt Bücher, es gibt Romane dazu.
Ja, aber Romane
das A
auch.
Und O ist die Hörspielserie. Da bleiben wir auch dabei. Wenn man sich das dann nochmal anhört, muss ich da, wo du gerade Kravonien auch erwähnst, es ist schon natürlich auch eine Serie, die nicht unpolitisch ist. Es ist also eine Serie, da geht es sehr oft um Diktaturen.
Ja.
Es geht, obwohl es Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, auch ein bisschen um diese Ost-West-Geschichte.
Ja.
So ein bisschen Kalter Krieg ist da drin.
Ja.
Ne? Also so Agentensachen und so. Das
und
ist
Van Dusen ist Humanist durch und durch.
Ja,
und es gibt dann so mehrere Situationen mit Diktatoren, also bei auch Zocker, Zossen und Zinnober. Und wenn er dann mit dem Kaiser irgendwie zu tun hat, mit dem deutschen Kaiser, der ihn für sich vereinnahmen will, der ihn benutzen will. Van Dusen sagt er, ich lasse mich nicht von dem vereinnahmen. Auf Wiedersehen, mein Herr. Ja, aber wie können Sie es wagen? Ich bin doch der... So, ja, aber ich bin Professor Van Dusen, ich empfehle mich. Und das ist sehr, sehr schön. Und ich habe dann auch noch rausgefunden, was ich sehr sympathisch finde. Diese Folgen wurden, so wie das eben, wie man das damals gemacht hat, natürlich im Ensemble aufgenommen. Also es wurde nicht geixt, also die Stimmen wurden nicht einzeln aufgenommen, sondern man stand dann wirklich alle zusammen im Studio und jede Folge wurde an einem Tag aufgenommen. Die haben das wirklich in einem Guss, wirklich so mit einer Rutsche haben die das aufgenommen. Ein Tag später kam dann Klaus Herm, da haben sie dann den Erzählerpart separat aufgenommen, aber ansonsten haben sie das Hörspiel, was wirklich mit großer Akribie produziert ist, das hörst du ganz einfach, jedes Wort ist geschliffen, nicht nur geschrieben, sondern eben auch von der Produktion, der Regisseur hat wirklich aufgepasst bei jeder Nuance, dass es stimmt und der Regisseur hatte noch einen anderen Fable bei der Produktion und das merkt man auch bei anderen Produktionen, die er noch gemacht hat, es gibt von Rainer Klute sehr schöne Hawker-Nesser-Hörspiele, die auch toll sind. Die Musik. Die Musik in den Van Dusen-Hörspielen ist sehr ausgewählt und sehr speziell. Und es gibt dann zum Beispiel diese Folge Rotes Blut und Weißer Käse. Das spielt in der Schweiz. Und da hat er eine ganz merkwürdige Musik für rausgesucht, die aber so passend ist, wo du sagst, ja, das passt. Und er hat da lange gesucht und es gibt Leute, die ihn wohl mal besucht haben, gesagt, die ganze Wohnung von Rainer Klute besteht eigentlich nur aus Schallplatten, nur aus Vinyl, weil der wirklich Musik aus der ganzen Welt, aus allen Genres gesammelt hat. Und das hörst du eben auch in diesen Hörspielen. Es ist eben ganz oft bei den Hörspielproduktionen, den Krimi-Hörspielen, dass die Musik sehr oft, also in den Rundfunkproduktionen, sehr stiefmütterlich eingesetzt wurde. Da hörst du dann irgendwelche beliebige Jazz-Rock-Musik in einem Krimi-Hörspiel, wo du sagst, das passt ja nur überhaupt nicht. Völlig
lieblos. Die Musik ist total wichtig, weil sie dich natürlich auch genau in diese, nicht nur in die Zeit, sondern auch in die Gegend versetzt.
Ja.
Also das ist ja das Tolle bei dem Hörspiel, du machst die Augen zu und du denkst, du bist jetzt da und bist da. Und es ist gerade bei neuen Hörspielproduktionen, und es liegt nicht nur am Xen, also daran, dass man die verschiedenen Rollen einzeln aufnimmt und dann zusammenmischt, sondern es liegt auch sehr, sehr oft daran, was du halt sagst, an der stiefmütterlichen Umgang mit der Musik. Dass man sagt, Musik ist jetzt zweitrangig oder die Geräusche sind alle nicht so wichtig. Und dann hast du dann eben Hörspiele, die alle gleich klingen. Und das ist wirklich bei Van Dusen nicht so. Du hast wirklich ein Stück, das spielt in Schottland, du hast ein Stück, das spielt in Indien oder in weiß nicht, in Afrika.
Es gibt diese eine Folge, die auch großartig ist, die Folge Nummer 18. Also man kann die schon sich anhören oder kaufen oder streamen. Im Harem sitzen heulend die Eunuchen.
Ja.
Und da machen auch Eunuchen mit und da passiert eben auch so ein Kriminalfall, also ein Mord Und was da der Klute für eine Musik rausgesucht hat, das ist alles so passend, das ist alles so auf den Punkt. Und du bist eben gleich in der Situation, weil die Musik das wirklich mitatmet, weil die Musik das einfach mitträgt, weil die das mittransportiert, diese Atmosphäre. Es ist eben nicht nur ein Spannungsträger, sondern einfach auch von der ganzen Atmosphäre. Und das ist wirklich auf dem Punkt, wo man nicht, da kann man wirklich nicht meckern, sondern da kann man einfach nur sagen, ja, besser geht es eigentlich nicht.
Und das ist aber auch gleichzeitig der Grund, lieber Thomas, warum diese Serie so lange nicht offiziell erschienen ist.
Genau, genau.
Weil natürlich, die haben damals einfach ins Archiv gegriffen. Rainer Klute ist zu seinem Plattenschrank gegangen, ja, hat sich irgendeine Platte genommen oder ja, irgendwas, was gerade passte. Und das ist dann gesendet worden. Das hat sich dann versendet, wie man so ja sagt. Es gab dann Leute, die das dann auf Kassette aufgenommen haben und dann unter sich aufgeteilt haben. Aber wenn du sowas veröffentlichen willst, musst du natürlich dich um die Rechte kümmern. Und ja, es gibt ja diesen großen Präzedenzfall mit Carsten Bohn und Europa, ne? Drei Fragezeichen, dass die alten drei Fragezeichen und die alte Gruselserie und so weiter, gerade in den 80ern, dass da der Carsten Bohn die Musik dazu gemacht hat und es gab dann einen Streit mit Europa und dann sind die ganzen Sachen nochmal neu gemastert worden, nochmal neu gemischt worden mit einer anderen, schlechteren Musik, muss man einfach sagen. Mhm. Und die ganzen Fans haben sich natürlich zu Recht auch aufgeregt und das war bei Van Dusen ja nicht ähnlich, aber sie haben sich damals halt auch keine Gedanken gemacht, dass das jemals mal veröffentlicht werden könnte.
Das war ja auch das Problem damals, ich muss dich nochmal einfügen, das war ja das Problem mit den Sexfilmen in den 70er bzw. 60er Jahren, weil alle dachten, ja, das wird ja sowieso nie im Fernsehen ausgestrahlt. Und dann kam RTL in den 90ern um die Ecke und hat das alles ausgestrahlt. Und genauso war das eben mit den Hörspielen, dass sie diese Hörfunkproduktionen gesagt, das wird es nicht als Schallplatte geben, das Medium CD gab es ja sowieso noch nicht, ja, und das wird niemals erscheinen.
Ja.
Und das war eben das Problem, was dann kam und Highscore Music, das Label, die wirklich sehr, sehr rührend sind und die viele, viele tolle Schätze und Perlen rausgebracht haben, muss man wirklich ja mal sagen, die haben sich dann drum gekümmert, nicht nur ein Remastering zu machen, sondern auch das irgendwie so abzufedern, wie können wir das mit der Musik machen, können wir die Musik rausschneiden, geht denn das überhaupt, zerstören wir dann das Hörspiel, und es ist ihnen wirklich super gelungen. Und ja, ich glaube, ich kann sogar sagen, ja, das ist jetzt in der nächsten Woche und zwar in der kommenden Woche, also die Woche jetzt, wenn ihr das hört, erscheint dann, ja, genau richtig, am Freitag erscheint dann nämlich die nächste Van Dusen-Folge, der Professor Van Dusen und der Zirkusmörder, erscheint am Freitag als CD und als Stream und als Download.
Hast du die als CD alle auch oder streamst du das nur?
Und ich habe das mir alles runtergeladen. Ich habe das alles auf der Festplatte.
Das heißt, du hast keine CD von
Nee, ich habe da keine CD
davon. Siehst du, und die stehen alle bei mir hier,
ich weiß, direkt vor ich mir. Weiß, ich
alle 24 bisher stehen bei mir, weil ich will die besitzen.
Ja, ich verstehe.
Ich will das, die haben und ich höre, ich bin ja auch einer, du kennst ja, ich bin sehr audiophil. Mhm. Und also ich höre viel Audio. Und ich, boah.
Du hast viel Audi. Ich
habe extra ein Audi gekauft.
Audio, ja.
Ja, und ich will die einfach nicht als Stream haben. Ich will die einfach sehen. Ich will die in der Hand haben. Ich höre auch den Unterschied, wenn ich im Auto sitze, ob das jetzt ein MP3 ist oder eine CD.
Ja.
Ich höre da wirklich den Unterschied. Also
ja, es ist ja schon ich habe ja die gesamten Van Dusen Hörspiele mittlerweile wirklich in einer sehr guten Qualität, also auch die offiziell noch nicht erschienen sind, und habe mir das trotzdem jetzt nochmal als Download nochmal runtergeladen, weil ich es einfach haben wollte. Du gehst noch einen Schritt weiter, der wahrscheinlich konsequenter und ehrlicher ist und sagt, dann will ich aber auch die CD haben.
Naja, ich will auch die CD haben, weil ich auch möchte, dass Highscore damit Geld verdient.
Ja, das stimmt, hast du auch recht.
Weil ich sage, Mensch, toll, dass ihr das macht, danke, dass ihr euch die Mühe gibt. Es dauert halt immer ein bisschen, ja, bis die nächste Folge rauskommt. Und man harrt wirklich und dann hat man die CD dann auch da und dann sage ich hier, bitteschön, 10 Euro für ein Van Dusen-Hörspiel. Gerne,
ja,
sehr gerne. Und dann habe ich die hier. Ich habe auch alle Huibus auf CD.
Oh, ja, das ist natürlich sehr schön. Und ich weiß ja gar nicht, ob du das weißt, weil wir vorhin auch gesprochen haben mit dem Cover. Ne? Also dass die neuen Fälle sind mit rotem Cover oder roter Umrandung, ja, und die alten sind grau. Diese alten Cover sozusagen, beziehungsweise die Cover für die alten Fälle oder für die Originalfälle, wenn man so will, sind ja auch schon irgendwie fast 20 Jahre alt, weil die sind auch von einem Fan gemacht worden. Die sind jetzt nicht neu angefertigt worden.
Aber nicht die Comic-Cover, gibt ja ein Wendecover bei den CDs, das weißt du vielleicht.
Nee.
Siehst du, weil du noch nie eine CD in der Hand hattest, es gibt bei den CDs ein Wendecover. Es gibt dieses graue, dieses beige,
ja,
diese Zeichnung.
Ja.
Und auf der Rückseite ist so ein richtiges Comic. Comic-Cover.
Genau, aber das meine ich nicht. Ich meine natürlich das Cover, was vorne drauf ist. Das hat tatsächlich ein Fan einfach für die Van Dusen-Fangemeinde vor vielen, vielen Jahren irgendwie in den 90ern gemacht. Und das gab es dann als Download. Und das hat dann sozusagen Highscore Music dann benutzt, hat wahrscheinlich ihn kontaktiert, hat ihn gefragt, ob er das benutzen. Aber die gibt es sozusagen schon ewig. Und daran kann man mal sehen, was es für beinharte Van Dusen-Fans gibt.
Ja. Und wir gehören dazu, wie ihr gemerkt habt.
Ja, hoffen, also wenn wir euch jetzt nicht neugierig, also versucht's mal, hört euch mal irgendwas an, weil das ist, es macht einen riesen Spaß und es machen wirklich alle großen deutschsprachigen Mimen mit. Also es ist fantastisch.
Du hast schon wieder Mime gesagt, ja, aber die benutzen doch ihr Gesicht.
Ja, aber sie sind, ich finde, in meinen Ohren sind sie mehr als nur Schauspieler, weil sie einfach so, sie können mit der Sprache umgehen, sie sind gedanklich, weißt du, sind sie einfach ganz weit vorne, sie verstehen, worum es geht, da werden die Sätze nicht einfach so weggesabbelt. Das ist einfach toll. Und
es ist gut besetzt, bei der Besetzung wurde sich Gedanken gemacht. Also es ist die beste deutsche Hörspielserie, die man sich antun kann.
Ja.
Einfach unterm Strich.
Ja.
Es gibt nichts Besseres. Tut mir leid, 3 Fragezeichen. Tut mir leid, alle anderen. John Sinclair. Das ist wirklich, Van Dusen ist wirklich eine Serie, die man auch, das geht einem auch, also wir reden jetzt als alte Säcke über 50, aber es geht uns einfach auch ans Herz, wenn wir diese Stimmen hören und wie gut das geschrieben ist einfach eine Huldigung an das Genre Hörspiel. Besser wird's nicht als Van Dusen.
Nee.
Besser wird's nicht.
Und wenn ihr, ich muss jetzt mal ein bisschen abbiegen, ja, weil wir sind ja im Großen und Ganzen schon durch. Und wenn ihr was für die gesamte Familie hören wollt, ja, dann geht mal auf bei Audible oder bei Amazon Prime Music. Da gibt es nämlich ab heute das neue, leider erst seit heute, die neue Staffel vom Pummel-Einhorn.
Ach, das Pummel-Einhorn, das ist doch schön. Da sind auch gute Sprecher dabei.
Ja,
ne?
Das Pummel-Einhorn.
Wer spricht denn da alles mit? Das ist doch Tommy Krappweiß hat das doch auch produziert.
Also ich habe die große Ehre, dass ich das Pummel-Einhorn sprechen darf.
Ach, und nein,
es gab ja ein Kopf-um-Kopf-Rennen mit dir.
Ja. Das passt ja ganz gut. Ich habe mich sehr gefreut, als ich erfahren habe, dass du sprechen darfst.
Ich weiß, ich danke.
Und wenn es einer besser spricht als ich, dann du.
Ach Mensch, hör doch mal auf.
Ja, aber bitte.
Wie gesagt, Tommy Krappweiß, wir haben das bei Bummfilm, so heißt das, eine Produktionsstätte. Der hatte also ein riesiges Medienzentrum sich aufgebaut in Otterfing bei München. Und da haben wir das aufgenommen. Sabine Bohlmann hat das geschrieben. Zusammen mit Tommy Krappweiß, Sabine Bohlmann kennen vielleicht alle als Lisa Simpson Synchronstimme.
Aber auch eine Synchronregisseurin und Hörspielregisseurin, Autorin.
Genau, und Kinderbuchautorin. Und es machen lauter tolle Leute mit. Tommy Krappweiß spricht natürlich auch mit. Und Steffi Engel, das ist ja die Pummel-Mami, wenn man so will, die hat jetzt auch an der neuen Staffel mitgeschrieben. Und es machen wirklich viele tolle. Philipp Moog spricht mit, das ist die Stimme von Ewan McGregor.
Ja, der auch den Moog-Synthesizer erfunden hat.
Ich wusste es.
Ja, tut mir leid, aber
ja.
Ich war so lange nicht auf der Bühne. Also
es machen viele tolle Leute mit, aber eben unter anderem auch der von mir so sehr geliebte Marty Fischer. Und Marty Fischer spricht nicht nur Norbert den Keks oder Keks Norbert, was sehr lustig ist, weil er so ein bisschen klingt wie Helge Schneider, sondern er spricht noch, macht eine Doppelrolle. Ich habe ja auch eine Doppelrolle. Ich spreche nicht nur das Pummel-Einhorn, sondern ich spreche noch das Grummel-Einhorn, also sozusagen das emotionale Pendant zum fröhlichen Pummel-Einhorn gibt es das Grummel-Einhorn. Und er spricht den Otter Buddy. Und der Buddy ist völlig durchgeknallt und es ist so, so lustig. Also ich kann euch nur einladen, das gibt es, wie gesagt, bei Amazon Prime Music, alle 3 Staffeln oder bei Audible, wenn ihr da seid. Es ist nicht nur für kleine Mädchen und für kleine Kinder, es ist wirklich für die ganze Familie.
Nee, es ist wirklich toll. Man denkt jetzt, Pummel ein und warum soll ich mir das anhören? Aber es ist wirklich eine Familienserie, die sehr, sehr viel Humor hat und vor allem wirklich auch für Hörspielfans.
Ja. Ist auch mit Liebe gemacht. Und wir haben es eben nicht geixt. Wir standen da wirklich im Tonstudio im Kreis und haben uns alle angeguckt und so. Und ich muss zugeben, wir haben das im Januar haben wir das produziert, also noch vor Corona. Deswegen war das alles noch ein bisschen entspannter. Jetzt ist es ja alles ein bisschen schwieriger geworden. Aber klar, wir haben es trotzdem jetzt bei Captain Sharky vor 2 Wochen haben wir es ja auch gemacht. Da hatten wir dann einfach, waren wir in einem riesigen Studio und da waren riesige Abstände und das haben wir auch irgendwie hingekriegt. Aber das ist, wie gesagt, Pummel-Einhorn Staffel 3. Könnt ihr euch gerne anhören. Und dann, wenn ihr dann mit eurer Frau einen Rotwein trinkt und Spekulatius und Kakao zu euch nehmt, dann hört euch doch mal Van Dusen an.
Van Dusen an. 2 + 2 = 4. Immer und überall. Und das nächste Mal reden wir darüber, was wir eigentlich zur Weihnachtszeit früher mal beruflich gemacht haben. Auch ein schöner Teaser, ne?
Ja. Mittlerweile.
Stimmt. Ja, das ist interessant, weil ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wir waren Weihnachten auch manchmal ganz schön viel unterwegs. Also dieses Weihnachten nicht, aber so vor 20, 30 Jahren, da war einiges los.
Da war schon einiges los, das ist wohl
so. Mein Lieber, ja. Es war mir ein Vergnügen, wieder mit dir mal wieder Fach zu simpeln. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen
Freude. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt da draußen und wir konnten euch neugierig machen. Ich weiß,
das war schon sehr nerdig, sind wir ehrlich.
Ja,
also wir sind da auch echt.
Es Nerds war jetzt die Nerd-Abteilung. Ja.
Früher hat man gesagt, erzähl's deinem Friseur, heute sag mal, mach einen Podcast. Und.
Ich weiß nicht, ob meine liebe, meine alles, über alles geliebte Mutter, 80 Jahre alt in Leipzig, ob die heute so viel Spaß dran hatte, das weiß ich nicht. Also bitte verzeih mir, beim nächsten Mal reden wir wieder über weltliche Dinge.
Das nächste Mal begeben wir uns wieder auf die Erde zurück und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt sauber, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal bei Blühende Landschaften.